Heute Morgen habe ich mich gefreut über dem Losungswort und unter diesem Wort wollen wir auch jetzt unseren Gottesdienst beginnen. Auf den Herrn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Und mein Herz ist fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Das wollen wir jetzt miteinander tun. Mit dem Loblied, womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth, 484, die Verse 1, 2 und 4. Dem Herrn danken. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir den Dank auch sagen für so vieles in unserem Leben. Wir halten so selten inne, um das vor dir auszusprechen und deinen Namen zu rühmen. Du hast deine Macht in unserem Leben so oft erwiesen. Herr, vergib uns, dass wir dafür blind waren, dass wir dich nicht gedankt haben in unserem, dich nicht gepriesen haben in unserem Lied. Wir haben geklagt und gejammert, statt deinen Namen groß zu machen und dich zu ehren. Gib uns auch heute einen neuen Blick durch dein Wort für das, was du unter uns noch Großes schaffen willst. Ja, dort, wo wir deine Wunder erfahren, da stoße uns darauf, dass wir sie in unserem eigenen Leben erkennen und finden. Und dass jeder von uns ein fröhlicher, gelöster Mensch werden kann. Durch dich. Herr, du bist jetzt mitten unter uns. Wir wollen deine Stimme vernehmen. Lass alles andere in uns schweigen. Und wir wollen auch jeder für sich und persönlich das dir jetzt in der Stille sagen, womit wir selber nicht fertig werden, was du von uns wegnehmen musst. Herr, wir bitten dich nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine Barmherzigkeit hin. Glauben wir dir. Amen. Wer in der Bibel liest, wundert sich, wie erstaunlich konkret das Wort Gottes ist. Nein, spricht in Dinge, die uns ganz direkt angehen. Ich lese heute aus Jesaja 58, Vers 6 bis 12. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reißt jedes Joch weg. Sprich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Also nicht seinem Fleisch, sondern deinem Fleisch. Das, was dir gegenübertritt im Notleiden, dann ist ja letztlich dein Fleisch. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Aus diesem Text habe ich für meine Predigt dieses Bild der Heilung nachher übertragen. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird einen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst einen neuen Namen haben, nämlich der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wir singen das Lied, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, 428. Die ersten drei Verse und den letzten Vers, 428, 1 bis 3 und 5. Wir sind ja heute durch unsere ausgezeichneten Nachrichtenmittel in der Lage, vom Sessel aus an allen Kriegsschauplätzen der Welt teilzunehmen. Wenn uns die Tagesschau die Bilder ins Zimmer serviert, wenn uns die Zeitungen und die illustrierten Bild- und Textberichte bringen, dann hat man fortwährend diese schrecklichen Bilder vor Augen, wie Menschen leiden müssen, wie da Kinder halb zerfetzt auf der Straße liegen und niemand nimmt sich ihrer an, wie Häuser abbrennen und Obdachlose im Freien sind, Und dann bangt man mit, wie die hohe Diplomatie diese furchtbaren Zwiste lösen kann. Und meint man endlich, jetzt kommt es zu einer Versöhnung, zu einer Annäherung, zu einer ersten Heilung der Kriegswunden. Dann werden wieder Massengräber ausgehoben und der Hass geht von Neuem los. Es gibt ja in jeder Generation eine großartige Vision vom Weltfrieden. Unsere jungen Leute sind ja heute oft beeindruckt von dieser Vision des Friedens. Wenn man die Waffen zerbricht, wenn wir einfach uns weigern, Waffen in die Hand zu nehmen, dann muss doch Friede werden auf der Welt. Ich bin nicht dazu da, Visionen zu zerschlagen. Diese Visionen zerbrechen alleine. Sie zerbrechen an der Brutalität des Bösen in der Welt und an der Macht der Sünde. Wir standen ja vor wenigen Wochen mit einigen von euch dort am Völkerbundspalast in Genf und viele von ihnen haben es ja noch miterlebt, wie dort die ganzen Hoffnungen der Völker dran klebten. Es darf keinen Weltkrieg mehr geben. Es dauerte gar nicht lang. Dann ist es alles zerplatzt in dem Tod von 50 Millionen Menschen und in dem unbeschreiblichen Elend von noch viel mehr Millionen, die durch diesen Krieg alles verloren haben. Was können wir denn als Christen dazu sagen? Können wir auch nur die Sprüche, diese Träume weiterspinnen? Die Bibel redet dazu. Ist doch nicht wahr, was behauptet wird, dass die Bibel den Krieg verherrlicht. Man muss schon in der Bibel lesen, wenn man über die Bibel reden will. Und ich darf Ihnen heute diese Geschichte vom Oded lesen, ein Kämpfer wider die Brutalität des Krieges. Und dann merken Sie, was wir tun können. Und dass Gott in dieser Welt durch uns hindurch heute ganz entscheidend wirken will. Die letzte Lösung der Weltnöte wird er in seiner Wiederkunft erst zu Wege bringen. Aber wir können heute arbeiten und dran handeln. 2. Chronik 28, Vers 9 bis 15. Ich lese die Verse davor auch noch. Wir befinden uns jetzt im Südreich des gespaltenen Volkes Israel. Im Süden, in Jerusalem, ist ein König Ahas auf dem Thron. Das heißt von ihm, er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel, seiner Vettern im Norden, diesem zweiten Staat, der sich dort in Samaria gebildet hatte. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel. Er machte den Balen gegossene Bilder. Er opferte im Tal Ben Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Er fällt hier völlig ab vom lebendigen Gott und dient diesen Götzen. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Gott zieht die Hand weg über diesem Volk Juda, über Jerusalem, und die Feinde fallen über es her, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in der Hand des Königs von Israel gegeben. Der schlug ihn hart. Pekach, der Sohn Remaljas, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag. Was war das für ein Elend? Weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Sie waren schutzlos geworden. Nicht Gott hat geschlagen, sondern Gott hat nur die Hand weggezogen. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseja, den Königssohn, und Arsikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkana, den Ersten nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. 200.000 Menschen ziehen in einem Zug des Elends hinauf nach Samaria. Brüder haben ihre Brüder bekämpft, die Männer erschlagen und führen die Frauen und die Kinder weg. Das ist unsere Welt. Es war aber dort ein Prophet des Herrn. Jetzt geht unsere Geschichte los. Der hieß Oded. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist und hat sie in eure Hände gegeben, Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun denkt ihr, die Leute von Jerusalem kündet ihr unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt, denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da traten auf einige Sippenhäupter der Kinder Ephraim, also alles aus diesem Nordvolk, Asaria, der Sohn Johannans, Berechia, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Schalums und Amasa, der Sohn Hadleis, gegen die, die aus dem Kampf kamen und sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor den Herrn über uns, sodass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Da gaben die Soldaten die Gefangenen und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Und jene Männer, die mit Namen aufgeschrieben sind, nahmen die Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie. Und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt zu ihren Brüdern und kehrten nach Samaria zurück. Herr, danke, dass du die Not der Welt heilst durch deine Boten. Amen. Da besuchen sie einen Schwerkranken im Krankenhaus. Er liegt hineingebettet in seine Kissen. Sein Gesicht ist ganz bleich, eingefallen. Der Schweiß steht ihm auf der Stirn von dem Fieber. Er hat ganz zittrige Hände. Man muss ihm sogar noch die leichte Speise, mit der man ihn nur füttern kann, mit dem Löffel in den Mund schieben. Man möchte kaum mit ihm reden, so schwach ist er. Und dann sagt man: Ja, wie geht's denn? Und dann sagt er, weil man geht ein Leuchten über dieses matte Gesicht: Schon besser, schon besser. Merkwürdig, sieht ja gar nicht danach aus, er sieht ja noch ganz angegriffen aus. Aber dann sagt er, und er ahnt das und sagt: Ich habe noch Schmerzen, aber viel, viel besser. Ich bin noch schwach, aber es war viel, viel schlimmer. Ich bin auf dem Weg der Genesung. Mit diesen Wörtlein, noch Schmerzen, bin noch schwach, da will er sagen, es ist bald vorbei, ich bin auf dem Weg, es dauert gar nicht mehr lang. Und dann ist das wohl ganz vorbei, ich freue mich einfach, dass es vorwärts geht. Sehen Sie, darüber freue ich mich in Ihrem Leben und in meinem Leben. Wenn Sie wollten, könnte ich Ihnen über Sie und über mich viel, viel Schlimmes erzählen, was wir Sünde haben in unserem Leben, wie wir versagen, wie wir keine rechten Christen sind, wie wir Gott enttäuschen. Ach, erzählen Sie mir doch nichts von der Krankheit unseres Lebens. Sie verstehen das Bild. Wir freuen uns doch daran, dass der Krankheit unseres Lebens die Spitze genommen ist und dass wir sagen, wir sind durch den Höhepunkt durch. Jetzt freuen wir uns daran, dass in unserem Leben ein Genesungsprozess eingeleitet worden ist. Es wird schon besser werden. Wir wissen, dass Jesus in unserem Leben jetzt die Überhand bekommen will. Und deshalb trauen wir es ihm einfach zu, dass die Gesundung von innen her immer weiter zunimmt. Da kommt einer zu mir gerannt und sagt: Du, da habt ihr einen jungen Mann in eurem Bibelkreis, das kann aber kein Christ sein. Und er misst denn an irgendwelchem Idealbild eines Heiligen. Ich möchte es mit der Sünde nicht leicht nehmen. Aber trotzdem muss ich sagen, so geht es nicht. Ich möchte den messen an dem Bild, wo er einmal war. Ich weiß, wie krank der war. Und er wird ein Leben lang brauchen, so wie Sie und ich ein Leben lang brauchten, zur Gesundung. Aber das Herrliche ist doch, dass in unserem Leben der lebendige Gott anfängt, einfach mit den Nöten meines Lebens, mit meinem Unglauben, mit meinem Kleinmut, mit meinen Zweifeln, mit meiner Halbheit, mit meiner Lieblosigkeit, mit meinem Geiz. Er wird doch mit mir fertig. Er fängt doch an, in mir zu schaffen. Er will doch seinen Geist ausgießen in mein Leben. Und so wirkt er. Und wenn ich heute den Odet in die Mitte stelle, dann denken Sie bitte nie, der Odet sei ein Heiliger gewesen. Doch, ein von Gott heilig gemachter. So wie wir alle heilig werden, wenn Jesus uns die Sünden wegnimmt. Was er jeden Tag vielmals tun will. Der Odet hat in seinem Leben sicher Fragen und Zweifel und Ängste. Er hat sicher auch versagt an vielen Stellen. Aber er hat begriffen, dass in seinem Leben ein Prozess der Gesundung in Gang gekommen ist. Und er hat begriffen, dass Gott in dieser Welt durch solche genesene Menschen hinein auch in Not sprechen will. Und er merkt auf einmal, ich darf mein Leben benutzen, um in dieser Welt der Tränen, des Leidens und der Ungerechtigkeit im Namen Gottes Zeichen seiner Liebe und Zeichen des Friedens aufrichten. Über das möchte ich jetzt reden. Drei Punkte habe ich gewählt. Die ersten Schritte sind sehr mühsam. Wenn Sie im Krankenhaus einen Besuch machen, haben Sie doch auch schon die Gestalten gesehen, die gerade die ersten Schritte machen. Rechts und links eine Krankenschwester und dann geht so ganz kleine Schrittchen den Gang entlang. Nur ein paar Schritte, bis man dann wenigstens vielleicht einmal ein paar Stufen gehen kann. Zuerst vielleicht nur kurz 5 Meter hin, 5 Meter zurück auf den Gang und dann schnell wieder ins Bett hinein. Ein solches Gehen ist eine Tortur. Wer es mitgemacht hat, der weiß, die ersten Schritte sind die schlimmsten. Am liebsten wollte man im Bett liegen bleiben und sagen, es geht nicht, es schmerzt noch alles, die Operationswunde tut noch so weh. Aber man muss raus, weil man sonst nicht gesund wird. Der Odet, ich meine einfach, der Odet hat in seinem Leben sicher auch seine Probleme gehabt. Und es ist ihm nicht leicht gefallen, als er plötzlich mit dieser Not konfrontiert war, als dieser Elendszug von 200.000 gefangenen Frauen und Kindern dort nach Samaria zieht. Soll ich als Einzelner hintreten können? Die Leute können ja richtig sagen, du hast ja auch Sünden in deinem Leben, was spielst du dich auf, uns zu richten? Und hat mein Wort überhaupt Erfolg? Warum geht denn der Odet eigentlich diesem schrecklichen Elendszug entgegen und wehrt diesem brutalen Treiben? Warum wagt er das? Weil er merkt, wenn Gott in meinem Leben wirken will, dann geht die Gesundung nicht bloß mein privates Leben an, sondern Gott will durch genesende Menschen auch eine Welt an wesentlichen Punkten teilnehmen lassen an dieser Genesung. Wir leiden darunter, dass Gott die Lösung der Weltnöte aufgespart hat bis zu seiner Wiederkunft. Aber so wie Jesus zu seiner Zeit Zeichen gesetzt hat, so dürfen genesende Menschen ihrer Umwelt ein Zeichen des Genesens geben. Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Soll ich es wagen? Ich weiß noch in meinem Leben, wie die ersten Schritte die schwierigsten waren, die ersten Hausbesuche, die ich wagte. Soll ich als junger, unvollkommener Mensch es wagen können, durch die Häuser dort im Stuttgarter Westen zu gehen und andere aufsuchen? Vielleicht ergibt sich beim Gespräch ein Bezeugen Jesu. Soll ich das können? Soll von mir eine Genesung ausgehen können? Soll ich einem anderen Menschen etwas bedeuten können? Ich werde doch selber mit meinen Problemen gar nicht fertig. Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Merken Sie, wie dort im Krankenhaus, wo man die Patienten stützen muss. Warum ist mir denn so wichtig, dass Sie einander ansprechen im Gottesdienst, dass Sie Kontakt mit anderen Menschen haben, doch nicht, damit Sie sich bloß einen guten Tag wünschen. Weil wir einander stützen müssen, einander Hilfen geben müssen und sagen, du, mir ging es doch genauso wie dir. Ich habe doch genauso Schwierigkeiten gehabt. Und dann erzählt einer, mein Problem, wo ich ein Stück Genesung weitergeben lassen will, sind ältere Frau, sind meine Enkelkinder oder meine Kinderfamilien. Oder ich habe da Leute bei mir im Haus oder ich komme mit Geschäftskollegen zusammen und da zerbricht die Ehe und da wollte ich gern die teilnehmen lassen an der Genesung, die durch Gott geschieht. Ich will doch was weitergeben. Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Wie der Odet anfängt, obwohl er ja noch krank ist, er selber wird in seinem Leben immer ein angeschlagener Mensch bleiben. Jeder Christ wird, solange er in dieser Welt lebt, immer mit seinen Problemen, mit seiner Halbheit und mit seiner Schwäche ringen müssen. Aber Wir nehmen doch Gott ernst und deshalb wagen wir die ersten Schritte, denn sonst werden wir nicht gesund. Es gibt Christen, die wollen das ganze Leben über bettlägerig sein. Die beklagen sich, dass man sie so wenig besucht und dass man ihnen keine Trostworte gibt. Nein, da möchte ich lieber ein harter Krankenpfleger sein und sagen, ich entziehe ihnen für 4 Wochen die Medikamente, bis sie sich mal hochreißen lassen aus ihrem Bett. Natürlich tut's weh. Und dann fangen sie mal an, einmal zu wagen, ihren schwachen Glauben hineinzutragen in diese leidende Welt. Und dann geht es ihnen wie dem Ode, dass sie erfahren, dass man mit Gott rechnen kann. Das Zweite. Man kann die Gesundung nicht machen. Man kann die Gesundung nicht machen. Man kann die Gesundung nicht verzwingen. Ja, es wird heute viel darüber gesprochen, was die Christen der Welt geben müssten. Und man schlägt ja kaum ein christliches Blatt auf, wo nicht zu irgendwelchem notvollen Thema der Welt die Christen ihre Stimme erheben. Es ist doch üblich geworden, dass die Kirchen und die Christen überall ihr Wort geben. Sie sind immer gegen das Böse und sie appellieren an die Menschen, an die guten Willen sind und an die Versöhnungsbereitschaft. Man hat manchmal so einen Eindruck, warum verpufft denn das? Warum kommt da nichts dabei raus? Warum ist das eigentlich doch nur eine Phrase bei aller gut und echt gemeinten Absicht? Man kann die Gesundung nicht machen. Es gibt keine Lösung von oben her. Man kann die Menschen nicht mit dem Mundwerk zusammenreden. Man kann die Welt nicht heilen. Ich kann einen anderen Menschen, den ich treffe und an dem ich mitleide, wie selber in seinem Leben so viel durcheinander geraten ist, kann ich nicht mit meinem Mund heilen. Nur einer kann heilen, das ist der Herr Jesus selber. Und was der Ode hier tut, ist, dass er nicht große Reden hält, sondern dass er diesen Herrn bezeugt, dort, wo diese Soldaten aus dem Kampf zurückkommen. Er wagt jetzt gar nicht, mit Mitteln dieser Welt zu kämpfen. Und ich weiß, dass es immer wieder Versuchung jeder Generation war. Nicht nur in der Zeit der Kreuzzüge, sondern auch in der heutigen Zeit, ob wir eben nicht uns doch mit den weltlichen Befreiungsbewegungen eben doch verbünden müssen, damit man mehr erreicht. Nur eine Zeit lang auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Ach, der Ode sagt doch nicht mit Mitteln der Welt, doch nicht selber zum Unrecht greifen, um dem Unrecht zu wehren. Es gibt nur ein Mittel, hineinzutreten und darauf hinzuweisen, dass man sich an Gott versündigt. Und das zu bezeugen, dass Gott ein Leben heil machen will. Dass Gott auch in der Not der Welt die Menschen anrichten, sein Heil bezeugen will. Und so geht der Ode hinein und redet auf die Menschen zu. Und denkt, das ist doch nutzlos, das ist doch so sinnlos. Und was geschieht? Völlig unerwartet. Die 7 Häupter sagen plötzlich, nicht halt deinen Mund, sondern du Ode, du hast recht. Denn sie, das kann man nicht machen. Dass man plötzlich ein Gehör findet. Und das sind diese einflussreichen 7 Häupter, die auf einmal die Kommandos an die Offiziere weitergeben, sagen, halt mal den Zug auf. Ich glaube, wir haben eine Torheit gemacht. Es war ihnen gar nicht mehr bewusst. Ein Ode, der in Vollmacht spricht, der nicht papierende Erklärungen zu den Nöten der Welt rausgibt, sondern der plötzlich Vollmacht hat. Diese Vollmacht wird nur auf den Knien errungen. Das hängt nicht mit der Zahl der Papiere zusammen, die man herausgibt, sondern mit einer Vollmacht, die Gott sterblichen Menschen anvertraut. Man kann die Gesundung nicht machen, aber Gott kann sie machen. Dass die Gesundung weitergeht und dann halten sie da plötzlich diesen Kriegszug auf. Sie führen auf einmal dort diese 200.000 Leute zurück, Frauen und Kinder. Wenn man mit Gott rechnet, wird man nicht beschämt. Ich weiß nicht, wo Sie mit Gott rechnen. Hier sitzen, was weiß ich, 350 Leute heute im Gottesdienst. Sie stehen alle an ganz verschiedenen Plätzen. Die Gemeinde Jesu trifft sich nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern die Gemeinde Gottes kommt auch in der Woche zusammen. Nur wo? Da sind sie in Fabriken und in Bürohäusern, in Wohnungen und in Haushaltungen. Da steht man verstreut in einem Lehrerzimmer oder wo man ist. Und Gott hat seine Gemeinde so über die ganze Welt und sie hängt zusammen. Und da sind sie wie so ein Odet hinausgestellt und sie werden fortwährend mit der Not der Welt ohne Gott konfrontiert. Und sie dürfen ein Stück Genesung weitergeben. Wir hören das nachher nach unserem Gottesdienst von Dr. Pflüger, wie er in seiner Weise versucht, diesem Rufen Gottes nachzukommen. In einem vollzeitlichen Dienst. Hinauszugehen und Kranke zu pflegen und zu verarzten in Tansania. Sie haben diesen Ruf vielleicht nicht. Aber Gott hat sie woanders hingestellt. Wagen Sie doch den Schritt, Sie können die Gesundung nicht machen. Aber wenn Gott Menschen benutzt, dann geschieht das. Und ich freue mich, dass auch diese Missionsgesellschaft, der Dr. Pflüger angehört, das zum Glaubensgrund erhoben hat. Wir wollen keine Menschen aussenden, die nicht das wissen. Wir können nur wirken, was wir im Glauben und im Vertrauen und im Rechnen mit Gott wirken. Es geht nicht um Menschenkraft und um Menschenprotzen und um Menschentun, sondern dass Menschen hinausgehen, die sich von Jesus senden und füllen lassen. Ein letztes. Die Gesundung greift um sich. Nun ist es wunderbar, wie plötzlich doch von diesem einen Mann Odet, der in dieser gottlosen Stadt Samaria lebt, wo schon lang das Wort des Gottes Israels nicht mehr verkündigt wurde, seit den Zeiten Elias und Amos, sondern wo jetzt nur noch Götzendienst war, wo einer im Glauben vor Gott steht, plötzlich er seine Umwelt prägen darf, sogar sein ganzes Volk. Dann wird einer sagen, das ist zu viel verlangt für mich, das kann ich nicht. Warum eigentlich? Wenn Gott Großes will, warum wollen Sie denn Kleines? Euch geschehe nach eurem Glauben. Wo Christen viel wollten von Gott, hat ihnen Gott viel anvertraut. Nicht um des Ruhmes willen, den sie damit errungen hätten, sondern weil Gott Werkzeuge braucht und Gott hat Personalprobleme und Werkzeugprobleme, er hat keine. Ihm fehlen ein paar Werkzeuge, die er schwingen kann in der Welt. Er sucht Leute, die sich gebrauchen lassen, durch die er Taten machen kann in dieser Welt. Und da waren es Leute, die sich gebrauchen ließen. Zuerst dann Odet, und er hat weitere angestoßen. Dann kamen die sieben Häupter dazu. Das waren die Bezirksvorsteher von Samaria. Und die haben mitgemacht auf einmal. Die wurden durch den Odet aufgeschreckt. Und die haben auf die Offiziere eingeredet. Und auf einmal kommt es zu dieser großen Bewegung, die durchgeht. Und man erlebt in einem Land, das vom Krieg zerstört ist, wo noch die Ruinen dastehen, wo die Frauen noch ihre Kinder und ihre Männer beweinen, die gefallen sind, dass da plötzlich die Feinde, die eben noch so roh die Gefangenen herumstießen, plötzlich herumrennen und die Gefangenen bedienen. Ich würde Ihnen gerne jetzt das Bild zeichnen, wie Sie Wasser herschleppen, wie Sie Ihr Geld nehmen und Salben holen und die Salben auf die Wunden legen und wie Sie die Wunden auswaschen und wie Sie sich geradezu überschlagen, gerade die, die diesen Krieg geführt haben, in Höflichkeit, wie Sie Ihre Esel holen, die Esel waren damals ein solcher Abgott wie die Autos heute, dass man sagt, ach, pass lieber auf, da kann dein Sitz schmutzig werden. Ach nein, die holen sie und dann setzen sie die Gefangenen drauf. Wenn wir nur etwas in dieser grausamen Welt wieder gut machen können, wenn wir nur ein Stückchen Liebe Gottes hineinfallen lassen können, ein bisschen Freude, ein bisschen weggenommenes, mitgetragenes Leiden. Und so führen sie sie bis hinunter nach Jericho, das war ein großes Stück Weg. Und da bringen sie die Frauen und die Kinder wieder hin und sie wollen das miterleben, wie groß die Freude ist bei denen, die meinten, sie würden nie mehr ihre Angehörigen sehen, wenn sie so eine Gesundung zum Leben anstoßen dürften. Die Gesundung macht Gott in der Welt nur durch Menschen, die zuerst anfangen, sich selber gesunden zu lassen. Aber kaum hat dieser Prozess angefangen, dürfen sie mithelfen, diese Gesundung Gottes in andere Familien weiterzutragen. Ganze Arbeitsgruppen hinein, dass ganze Abteilungen geprägt werden durch diese Heilung, die Gott schafft. Dass Liebe und Verstehen entsteht in der Welt. Ja, Gott will ein Stückchen heile neue Welt jetzt schon durchbrechen lassen. Und da dürfen wir mithelfen. Es ist eigentlich Ihre Entscheidung, ob Sie bettlägeriger Patient bleiben und sagen, ich brauche nur Medikamente, ich muss mich pflegen lassen. Oder ob Sie sagen, ich will mitmachen. Ich will aufstehen und die ersten Schritte wagen mit meinem Gott. Ich will sehen, wo er mich braucht. Als Mathematikprofessor Hobach in Mainz bei Hans Dannenbaum zum Glauben kam in Göttingen, fragte er nach dieser Wochenendfreizeit, die sie miteinander hatten, ja, wo ist denn eigentlich mein Einsatzgebiet? Wo könnte ich mitarbeiten im Reich Gottes? Da hat Hans Dannenbaum nur gelacht und hat gesagt, da bin ich auch überfragt. Ich glaube, der liebe Gott hat Humor. Ich weiß nicht, zu was der ein Mathematiker braucht in dieser Welt. Und auf einmal hat dieser Mann ein Tätigkeitsfeld gefunden, wo er für viele Leute zum Segen wurde. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wo Ihr Feld liegt. Es kann weit draußen liegen in Ihrer Berufsarbeit, aber wagen Sie es doch, die Gaben Gottes weiterzugeben, die Gott in Ihnen geschaffen hat, als er Ihr Leben erneuerte. Was kann doch aus einem kleinen und schwachen Leben geschehen, wenn Gott es gebraucht? Amen. Wir singen nun von dem Paul-Gerhardt-Lied »Warum sollt ich mich denn grämen?« 297, wo es darum geht, wie wir stark werden, wenn wir mit Gott rechnen, vom unverzagt und ohne Grauen, und kann uns doch kein Tod nicht töten. Vers 6, 7 und 8. Danach wird Dr. Pflüger zu uns ein kurzes Wort sagen, auch im Blick auf das, was uns anschließend im Gottesdienst erwartet. Und danach wollen wir dann beten.
Gemeinde, man könnte etwas verlegen sein, wenn man die Ankündigung liest in diesem Gemeindeblatt vor 14 Tagen. Die große Laufbahn, die mir lieber Pfarrer Schäffbuch in Aussicht gestellt hat als Arzt in Deutschland. Odet war auch ein schwacher Mann, ich bin noch nicht mal ein Odet. Es hat mir gut getan, dass hier von unseren Schwachheiten und Versagen geredet wurde. Und ob wir unsere Haut in Tansania zu Markte tragen werden oder ob wir sie hier vielleicht genauso zu Markte tragen würden oder tun, darüber müssen wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Immerhin, ich darf auf jeden Fall sagen, dass meine Frau und ich uns sehr freuen, dass wir heute wieder hier bei Ihnen sein können. Und ich darf mich als erstes ganz herzlich bedanken, auch im Namen der Missionsgemeinschaft in Tansania und der Missionsgesellschaft Wiedenest für den großen Geldbetrag, den Sie bei meinem Besuch vor einigen Monaten hier in der Kollekte zusammengelegt haben. Das war ein wirkliches Opfer. Geld gilt zwar als etwas Profanes, aber vielleicht darf man doch hier sagen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Der Betrag wird vollständig für die Arbeiten in Besa verwendet. Wir sind nun eingeladen worden, anschließend bei dem Beisammensein und dem gemeinsamen Mittagessen uns gegenseitig kennenzulernen hier. Meine Frau und ich wollen in zwei, drei kurzen Vorträgen uns vorstellen und etwas sagen zu einigen Fragen der Mission allgemein und des ärztlich-missionarischen Handelns im Besonderen. Das gilt auch für die Arbeit hier in Deutschland, aber nun geht es speziell um die Arbeit in Übersee. Und die geschieht in einem großen Spannungsfeld. Ich bekam in dieser Woche einen Brief von meinem Bruder. Der ist überzeugter Atheist. und lebe zurzeit in Madagaskar, also gar nicht weit von Tansania entfernt, und gib mir einen guten Rat. Er schreibt hier, meine Frau und mich, rechnet für Tansania keine Verlängerung ein. Ich glaube, 2 bis 3 Jahre genügen, um euch die hoffnungslose Lage der Entwicklungsländer, auch besonders Tansanias, deutlich zu machen. Diese Erfahrung ist sehr wertvoll, aber man sollte nicht zu viele Jahre damit verlieren. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, ihnen eine Entwicklungslinie aufzudrängen. Und wenn sie selbst nicht das Richtige finden, dann kann es von nirgendwo kommen. Das Richtige finden diese Länder, wir in diesem Land. Einen Tag später datierte ein Brief, der von einer Mitarbeiterin aus dem Team in Mbeza in Tansania kam. Und dieser Brief fängt so an. Liebe Freunde und Geschwister in Deutschland, jeden Tag erleben wir die Erfüllung von Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. 2 Bindestriche. Bei den äußeren Schwierigkeiten und dem Übermaß an Arbeit, den Menschen, die auf uns einstürmen, den vielen Dingen, die so anders laufen. Zwischen diesen beiden Briefen, da entfaltet sich der Spannungsbogen und man kann sich fragen, wer sieht eigentlich die Wirklichkeit nüchterner? Wir möchten da keinen großen theoretischen Vortrag halten, sondern wir wollen aus der praktischen eigenen Erfahrung berichten und auch unter anderem dazu eine kleine Diaserie aus meinem Aufenthalt, den ich in einem Missionshospital in Indien gehabt habe, zeigen. Anschluss wird dann noch Zeit auch sein, drüben Fragen zu stellen und die Dinge, die uns im Einzelnen persönlich bewegen, vielleicht zu klären. Vielen Dank.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, vergib uns diese Schuld, wenn wir oft nur um uns selber gekreist sind und nur unsere Probleme gesehen haben. Und nicht die große Not der Welt und dich in deiner großen Liebe für diese Welt. Du hast dich an diese Welt mit ihrer Not gebunden. Du hast dein Leben drangegeben aus Liebe für diese Menschen, für all die vielen Menschen, die weltweit leben. Herr, zerbrich immer mehr unsere engen Schranken, unseren engen Horizont, den wir haben. Und gib uns und unserer Gemeinschaft hier diesen weiten Blick hinaus in die Welt, wo auch deine eine Gemeinde ist. Und zeig uns, wo wir mithelfen dürfen, Zeichen deiner Gesundung zu setzen. Segne du die, die in deinem Namen ausreisen, die Dienst tun. Und segne auch heute diese Information, die wir brauchen, damit wir dir mehr wissen von dem, was du durch uns machen willst. Wir bitten dich auch für Herrn und Frau Dr. Kilgus, die immer noch auf das Visum warten und nicht ausreisen können. Lass ihnen diese Geduld zunehmen, im Aufblick zu dir, dass sie wissen, die offenen Türen kommen nur durch dich. Und alles, was wir tun können, kommt von dir. Zeige uns auch für die kommende Woche und für den heutigen Tag, wo wir Freude und Licht und Liebe hineinstrahlen lassen dürfen in das Leben anderer Menschen. Zeig du uns, wo wir in deinem Namen auftreten dürfen und auftreten müssen. Gegen die Tränen, gegen Ungerechtigkeit, gegen das Leiden. Und wo ein Stück Genesung weiter geschehen darf durch uns hindurch. Ja, Herr, lass immer mehr auch unser eigenes Leben genesen in diesem Prozess des Dienstes für dich. Dir befehlen wir all die an, die jetzt nur in Gedanken bei uns sind. Unsere Kranken, die Bedrückten und die Alten, die Kinder drüben im Kindergottesdienst. Ach Herr, lass uns auch viel mehr in unserer Stadt gebraucht werden zum Dienst für dein Reich, dass dein Reich gebaut werde durch uns hindurch. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen den Vers, der aufnimmt, was wir gehört haben, auch in der Predigt vom Lied 198, den fünften Vers. Ich möchte Sie nochmals einladen, im Anschluss daran, wir werden dann nach dem Bericht um 12 Uhr miteinander zu Mittag essen. Nun, das weiß ich, es wäre alles nicht nötig. Doch, es ist nötig um der Gemeinschaft willen, weil Sie nicht in der Vereinzelung Christ sein können. Und nun weiß ich, zu Hause haben Sie alles viel schöner und viel netter und viel besser gekocht. Die gestern den ganzen Mittag mit letzter Kraft gearbeitet haben, haben sich angestrengt, fast so Schönes zu machen wie bei Ihnen zu Hause. Und wenn Sie ein Stückchen Liebe annehmen wollen, kommen Sie. Es kostet nichts, einfach zur Teilnahme einer fröhlichen Gemeinschaft an diesem Tag, wo wir teilnehmen wollen, was draußen in der Welt geschieht. Wir haben gemeint, eine Hausfrau hätte das Recht darauf, auch an einem Sonntag nicht essen, kochen zu müssen. Deshalb laden wir Sie ein. Sie können dann anschließend, kommen Sie zeitig weg, um gegen eins werden wir fertig sein. Gleich dann drüben im Gemeindehaus machen wir weiter. Am Dienstag ist Bibeltraining über Römer 8. Die Wirkungen des Geistes Gottes in unserem Leben, das hängt ja alles zusammen, auch mit der heutigen Predigt. Wir haben hinten jetzt diese Tafel aufgehängt, wo wir die Namen von Kranken darauf schreiben. Wir hängen die Namen der Kranken nicht von uns aus auf, denn sonst beschwert sich nachher einer und sagt, es geht doch niemand was an, dass ich krank war, das ist doch meine Privatsache. Also da wollen wir mit niemandem Händel kriegen, aber wir freuen uns, wenn Sie so viel Mut zur Gemeinschaft haben, dass Sie sagen, ich liege im Krankenhaus und ich freue mich, wenn am Sonntag da so viele vorbeigehen und einen kurzen Blick auf die Tafel werfen und wir auch die Leiden und die Lasten miteinander mittragen. Das braucht gar nicht lang sein, sondern an dem Gottesdienst, wo man nicht dabei sein kann, weil man zu Hause oder im Krankenhaus angebunden ist, wollen wir auch hier verbunden sein. Auch wenn Sie von außerhalb kommen. Das macht nichts aus. Es geht uns um den Leib Christi und nicht um unsere Parochie. Am Mittwochabend ist dieser Jugendabend des Choralerna-Chores im Hospitalhof, wenn man noch junge Leute dazu einladen kann um 7:30 Uhr. Es liegt auf Ihren Plätzen noch dieser Prospekt für unsere Gemeinde, Freizeit für unser Wochenende. Was soll ich dazu sagen? Kann ich nichts dazu sagen. Es ist wieder das Gleiche, wenn Sie Mut haben, andere Leute kennenzulernen, wenn Sie einfach sagen, ich springe mal hinein. Was uns gefreut hat beim letzten Mal war, dass alle, die mit waren, so erfüllt waren und sagten, warum macht man sowas nicht öfter? Wir haben leider nur 80 Plätze bekommen. Es ist sehr schwierig, Häuser zu haben, die dafür so groß und eingerichtet sind, dann ist unsere Schallmauer erreicht. Melden Sie sich bald an. Wenn Sie krank werden, Sie dürfen sich gern wieder abmelden, aber dass wir wenigstens Ihre Anmeldung dann haben. Gehen Sie einmal mit auf so ein Wochenende, damit Sie Menschen kennen, dann hier im Gottesdienst. Dann liegt noch der Zettel von dem Billy Graham Film da. Nun, wissen Sie, Der Sinn des Billy Graham-Filmes ist ja nicht, dass wir ihnen einen Film vorspielen lassen, die sie schon zum Gottesdienst kommen. Auch für sie ist das eindrucksvoll. Sondern sie sollen zu diesem Filmabend jemanden mitnehmen, der vielleicht ganz zaghaft ab und zu ein Gespräch über Glaubensfragen anschneidet. Da bietet sich dieser Film an, der hauptsächlich das Thema der Einsamkeit behandelt.